Asis Ains OS Indonesia Secait oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 3325 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 9. Oktober 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Sri Unun, Nono Nursia und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Minister für Kommunikation und Informatik weitet Projekt des multifunktionalen Satelliten auf Bali ein. Das Finanzministerium ermutigt das innovative und kreative Finanzierungsschema. Die IFC gibt die grüne Schuldverschreibung für Klimaprojekte in Indonesien heraus. Ausländische Flugzeuge kommen in Flughafen Sepinggan in Balikpapan zur Beförderung der Hilfsgüter an. Das IWF-WB-Treffen auf Bali wird den Schutz der Korallenriffe erörtern. Indonesien belegt momentan den 5. Platz bei den Asian Paragames 2018 und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Minister für Kommunikation und Informatik, Rudiantara, hat am 8. Oktober dieses Jahres das Projekt des multifunktionalen Satelliten während des Treffens des Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank in Nusa Dua Bali eingeweiht. Dabei war die Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati und der Minister für Bau und Volksverhinderung Basuki Hadimulyono anwesend. Außerdem wohnten auch einige Leiter und Vertreter der Staatsbetriebe bei, die an diesem Projekt teilnehmen. Dabei sagte Minister Rudiantara, es sei Zeit für Indonesien, einen Satelliten zu haben, um das indonesische Volk mit dem Internetnetz vor allem in der Förderung der Ausbildung und der Gesundheit im Inland zu verbinden.
Jadi Indonesia mempunyai 226.000 sekolah SD, SMP, SMA.
Indonesien hat 226.000 Schulen, nämlich Grundschulen, Mittelschulen und Oberschulen. Fast 90.000 haben keine Internetverbindung. Fast 4.000 Puskesmas, die Gesundheitsdienststellen sind mit dem Internet noch nicht verbunden. Etwa 50.000 von 75.000 Dorfbüros haben noch keine Internetverbindung. Das müssen wir verbinden. Es gibt etwa 150.000 Punkte, die wir verbinden müssen. Es gibt keinen anderen Weg, da die terrestrische Lösung einen langen Prozess braucht. Wir werden einen eigenen Satelliten haben und benutzen, gestehen für die indonesische Regierung und vor allem für die Ausbildung und Gesundheit. Rudiantara erklärte weiter, dass die Einweihung des Projektes des multifunktionalen Satelliten die Angebotsphase betreten. Laut ihm interessierten sich viele Investoren für dieses Projekt. Ende dieses Jahres werde die Regierung den Sieger der Ausschreibung dieses Satellitenprojektes bestimmen, sodass das Projekt nächstes Jahr realisiert werden könne. Rudiantara fufot, dieses Satellitenprojekt werde das Zusammenarbeitsschema zwischen der Regierung und den Staatsbetrieben anwenden. Es werde die Transparenz garantieren und die Schaffung der guten Regierungsführung in Indonesien fördern. Das indonesische Finanzministerium ermutigt, die Bemühungen zur Entwicklung des innovativen und kreativen Finanzierungsschemas, um die fiskalische Sicherheit aufzubauen. In diesem Zusammenhang hat die Regierung mehrere innovative und kreative Finanzierungsmodelle in Form der Zusammenarbeit zwischen der Regierung und den Staatsbetrieben initiiert. Das sagte die Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati am Montag, den 8. Oktober dieses Jahres, während des jährlichen Treffens des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in den Pasar Bali. Laut Sri Mulyani sei die Entwicklung dieses Finanzierungsschemas der Durchbruch, der die Beschleunigung der ländlichen Entwicklung fördere, die nicht mehr von der Finanzierung des Staates über den Staatsetat abhängig sei.
Kalau kita lihat di dalam evolusi pembiayaan dari berbagai program-program.
Wenn wir die Entwicklung der Finanzierung aus verschiedenen Entwicklungsprogrammen betrachten, waren wir bisher immer sehr einfach, nur abhängig von Staatsetat. Tatsächlich gibt es große Fonds von außerhalb des Staatsetats, nämlich den Staatsbetrieben und in uns ausländischen Privatsektoren, die daran teilnehmen wollen. Die Teilnahme der Privatsektoren kann die Entwicklung beschleunigen. Aber es ist verantwortlich. Das Finanzministerium spürt die sogenannten Risiken weiter auf. Das nennt man eventuell Verbindlichkeit. Laut Sri Mulyani habe die Regierung trotzdem immer noch die Verpflichtung, verschiedene Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Institutionen und den Staatsbetrieben weiter zu kontrollieren. Dies diene dazu, die Verantwortlichkeit jedes durchgeführten Entwicklungsprogramms zu bewahren. Das Mitglied der Weltbankgruppe, die International Finance Corporation, IFC, hat die grüne Schuldverschreibung Green Commodity Bonds mit der Rupiah-Denominierung herausgegeben. Es ist damit gelungen, einen Fonds in Höhe von 2 Trillionen Rupiah oder etwa 134 Millionen US-Dollar zu bekommen. Die IFC-Vizepräsidentin für Asien und Pazifik, Nena Stoiljkovic, sagte in Nusa Dua, Bali, am Montag, den 8. Oktober dieses Jahres, dass die IFC sich wünsche, die Nutzung dieses Finanzierungsmodells angesichts der Bewältigung des Klimawandelseffekts in Indonesien zu steigern. Sie sagte dazu weiter, die Herausgabe der grünen Schuldverschreibung werde es der IFC ermöglichen, einen internationalen Fonds für umweltfreundliche Projekte in Indonesien zu mobilisieren. Diese Schuldverschreibung wird herausgegeben, um die Infrastrukturprojekte aufgrund des Fonds und die Projekte angesichts des Klimawandels zu finanzieren. Einige ausländische Militärtransportflugzeuge sind in den letzten 3 Tagen im Flughafen Spingan in Balikpapan aus Kalimantan angekommen, um Hilfsgüter für die Opfer des Erdbebens und Tsunamis in Palu Central Sulawesi zu liefern. Wie die Seite von Tempo.co berichtete, gibt es 6 ausländische Flugzeuge, die im Hangar C des Flughafens Spingan geparkt werden. difrukcoi gazin os Indian, Singapur, Japan, Australian, New Zealand, und Großbritannien. Der Kommandant des Luftstützpunktes von Balikpapan, Oberst Mohammad Mujib, sagte in Balikpapan am Montag, den 8. Oktober, dass der Luftstützpunkt von Balikpapan zum Hauptpuffer des Katastropheneinsatzkommandos in Zentral Sulawesi geworden sei. Dieser Luftstützpunkt koordiniert auch alle Hilfsgüter und Flüchtlinge von Katastrophenorten. Am Montag, den 8. Oktober dieses Jahres, ist das britische Militärtransportflugzeug im Flughafen Spingan angekommen. Der britische Botschafter in Indonesien, Muazzam Malik, sagte, dass die britische Luftwaffe Air Force A400 Hilfsgüter in Form von Zelten, Planen und Sanitärgeräten mit dem Wert von 60 Milliarden Rupiah für die Flüchtlinge in Palu, Donggala und Sigi befördert habe. Der Süd der Korallenriffe soll einer der Tagesordnungspunkte beim jährlichen Treffen des Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank 2018 auf Bali werden. Dies sagte die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani bei der Aktion einer Besamung an den Korallenriffen gemeinsam mit der IWF-Direktorin Christine Lagarde am Sofitel Strand in Nusa Dua, Bali am Sonntag, den 7. Oktober dieses Jahres. Nach dem Bericht der indonesischen Nachrichtenagentur Antara erklärte Sri Mulyani, dass diese Bepflanzung eine konkrete Aktion zum Umweltschutz sei und eine Solidarität für die Umwelt zeige. Dabei werde das Umweltproblem vor allem die Situation der Korallenriffe beim Treffen des IWFs und der Weltbank erörtert. Bei dieser Gelegenheit wurde eine Einleitung über den Bau des Korallenriffgartens von Nusa Dua, Bali und eine Diskussion über Finanzpolitik zum Umweltschutz durchgeführt. Diese Aktion soll die Verpflichtung der indonesischen Regierung zeigen, die Umwelt vor allem im Meer zu erhalten. Bis zum 4. Tag, den 9. Oktober 2018, der Asian Paragames 2018 errang Indonesien 5 Goldmedaillen, 8 Silbermedaillen und 11 Bronzemedaillen. Dadurch belegte Indonesien dabei den 5. Platz. China belegte dabei den 1. Platz mit 39 Goldmedaillen, 15 Silbermedaillen und 39 Bronzemedaillen. Es gibt noch 95 Goldmedaillen aus 9 gewerteiferten Sportarten. Der indonesische Minister für Jugend und Sport, Imam Nahrawi, sagte am Montag, den 8. Oktober dieses Jahres, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in Jakarta, dass die indonesischen Athleten sich weiter darum bemühen würden, um so gut wie möglich zu spielen und weitere Medaillen zu erringen. Imam Nahrawi fufot, die indonesische Bevölkerung solle diese Sportkämpfer ermutigen und begleiten. Bei diesen Asian Paragames setzte sich Indonesien zum Ziel, zum 10 größten Spieler mit 16 bis 17 Goldmedaillen gehören zu können. Indonesien habe große Chancen, um dieses Ziel zu erreichen, da die herausragenden Sportarten wie Schach noch nie ins Finale eintreten. Im Schachspiel setzte sich Indonesien zum Ziel, 4 Goldmedaillen erringen zu können. Dies gelte auch für das Badminton im Einzelspiel, erklärte Minister Imam Nahrawi weiter. Liebe Zuhörer des Thema Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.356,09 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.235,21 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.928 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Eintreffen in der Mitte der Ungewissheit, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, das jährliche Treffen des Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbankgruppe IMF-WBG 2018 in Nusa Dua auf Bali hat begonnen. 10 Regierungschefs des Verbandes Südostasiatischer Nationen ASEAN nehmen sicherlich an dem Treffen teil. Sie gehören zu den 34.000 Personen, die sich als Teilnehmer des Treffens registriert haben. Das IWF-WBG-Treffen findet vom 8. bis 14. Oktober 2018 statt. Der Leiter der Arbeitseinheit des jährlichen Treffens des IWFs und der Weltbanksgruppe 2018, Peter Jakob, sagte, dass die Bestätigung der Teilnahme auch von dem Staat- und Regierungschefs, die auch die Position als Finanzminister innehaben, gegeben werde. Darüber hinaus wohnen einige Gouverneure der Zentralbank aus Industrieländern, wie der US-Zentralbanksgouverneur der Federal Reserve Fed Jerome Powell und die Zentralbanksgouverneure aus der Europäischen Union EU, aus China und Japan dem Treffen auf Bali bei. Einige Zentralbanksgouverneure und Finanzminister aus den Ländern, die sehr weit von Indonesien liegen, wie Südsudan, Uganda, Mauritania, Burundi, Bahama, Island, Eswatini, Montenegro, Trinidad und Tobago, sind auf Bali angekommen. Der Höhepunkt des IWF-WBG-Treffens findet vom 12. bis 14. Oktober 2018 statt. Es wird vom indonesischen Präsidenten Joko Widodo eröffnet. Das Treffen fokussiert sich auf 5 wichtige Dinge. Es handelt sich dabei um die Stärkung des internationalen Finanzsystems, die digitale Wirtschaft, die Finanzierung des Infrastrukturaufbaus zur Förderung des nachhaltigen Wirtschaftswachstums, die Stärkung der Wirtschaft und der Finanzen mit islamischem System Sharia und die Fragen angesichts des finanziellen Sektors wie Verstädterung, digitale Wirtschaft, Menschenkapital, Management der Katastrophenrisiko, Klimawandel und Infrastrukturfinanzierung. Angesichts des großen Anzahl der Teilnehmer kann man sich vorstellen, dass das Treffenergebnis von aller Welt erwartet werde. Der Welt zufolge sei dieses Treffen sehr wichtig, deren Ergebnisse von allen Ländern der Welt erwartet werden. Der Grund dafür sei, dass dieses Treffen in einer globalen ungewissen Wirtschaftslage veranstaltet werde. Die Zentralbank Bank Indonesia BI hat ausgerichtet, dass die globale Wirtschaftsungewissheit sich inmitten der ungleichmäßigen Wirtschaftswachstum erhöhe, indem das US-Wirtschaftswachstum im Vergleich zu dem Wachstum in den Ländern wie Europa, Japan und China sehr rapide ist. Der Leiter der Wirtschaftsforschungsgruppe der Wirtschafts- und Finanzpolitikabteilung der Bank Indonesia BI, Reja Angling Kusumo, sagte dazu, die Ungewissheit werde mit dem Anstieg von Fed Fund Rate befolgt und von der Handelsspannung zwischen den USA und einigen Ländern sowie von Risiken der wirtschaftlichen Turbulenz in der Türkei und in Argentinien verursacht. Diese Unsicherheit hat auch eine Umkehrung des ausländischen Kapitals und die breite Aufwertung des US-Dollar-Wechselkurses hervorgerufen, sodass dies den Wechselkurs der globalen Währung drückt. Die Ungewissheit der Weltwirtschaftslage ereignet sich noch weiter. So kann das diesjährige Treffen des IWFs und der Weltbankgruppe ein Momentum für die Wirtschaftsführer werden, auf die derzeitige globale Lage mit effektiven Vereinbarungen zu reagieren. Das ist eine Hoffnung für Weltbürger, um eine Verbesserung zu erreichen. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 9. Oktober. Wir beginnen mit dem 9. Oktober 1962, der unabhängig von Uganda. Die Republik Uganda ist ein Land in Ostafrika. Das Land, das von Winston Churchill den Spitznamen Perle Afrikas erhielt, grenzt im Osten an Kenia, im Norden an Sudan, im Westen an die Demokratische Republik Kongo, im Südwesten an Ruanda und im Süden an Tansania und den Victoria See. Im 19. Jahrhundert wurde Uganda von Großbritannien und Ägypten regiert. Zu dieser Zeit war Uganda eine der ägyptischen Provinzen, genannt Aquatoria. Die Kontrolle Aquatoriens durch Ägypten endete 1889 in der Regierung von Emin Pasha und wurde 1890 in britische Hände überreicht. Der Kampf um die Unabhängigkeit von Großbritannien begann 1945 bis 1949 mit der Unruhe der Armen. 1983 wurde König Mutesa II. Nach England verbannt und 1955 nach Uganda zurückgebracht. Am 9. Oktober 1962 wurde Uganda schließlich von Großbritannien unabhängig. Wir kommen nun zum 9. Oktober 1966, an dem David Cameron geboren wurde. David William Donald Cameron war ein britischer Premierminister und auch Führer der konservativen Partei. Am 11. Mai 2010 trat Gordon Brown, Premierminister der Arbeiterpartei, von seiner Position zurück und Cameron wurde zum Premierminister ernannt, um Brown zu ersetzen. Bei den Parlamentswahlen 2015 gelang es der konservativen Partei, ihre Sitze zu erhöhen und damit eine Mehrheit im Volksrat zu erreichen. Cameron behielt zunächst seine Position als Premierminister bei. Aber am 24. Juni 2016, am Tag nach dem Brexit-Referendum, dass das Schicksal der britischen Mitgliedschaft in der Europäischen Union bestimmte, verkündete Cameron seinen Rücktritt. Wir enden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit den Ereignissen vom 9. Oktober, dem Weltposttag. Der Weltposttag wird jedes Jahr am 9. Oktober gefeiert. Das wurde im Jahr 1969 beim Weltpostkongress in Tokio bei der Gründung des Weltpostvereins WPV entstanden aus dem Vereinigten Postverein im Jahr 1874 in der Schweizer Stadt Bern vereinbart. Die Gedenkfeier des Weltposttages dient dazu, das Bewusstsein für die Rolle der Post im alltäglichen Leben der Menschen und Unternehmen zu stärken, sowie ihren Beitrag zur weltweiten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu würdigen. Die WPV-Mitgliedsländer werden aufgefordert, ihre eigenen nationalen Aktivitäten zu organisieren, um diesen Weltposttag zu feiern. Dazu gehört alles von der Einführung oder Förderung der neuen Postprodukte und Dienstleistungen, die Durchführung des offenen Tages an Poststellen, Postzentren und Museum posten. Das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien. Liebe Zuhörer, das Programm Unser Indonesien hat heute zum Thema Pancasila als Grundlage des indonesischen Volkes, um Ruhm und Wohlstand zu erlangen. Pancasila ist nicht nur die beste Ideologie für Indonesien mit seiner Vielfalt, sondern auch die Grundlage der Nation, um den Ruhm und die Wohlstand zu erreichen. Es wird auch als ein Wegweiser für Indonesier angesehen, um stolze Erfolge zu erzielen. Dies teilte der Akademiker Suhardi Somomol Yono mit und wurde am 2. Oktober 2018 von isto.com zitiert. Er erkannte, dass die Ideologie von Pancasila als Grundlage von Nation und Staat die Interessen aller indonesischen Bürger bei der Ausübung ihres täglichen Lebens schützen und schützen kann, mit einem Geist des gegenseitigen Respekts und der Zusammenarbeit in einer familiären Atmosphäre. Suhardi Somomulyono erklärte weiter, dass Pancasila auch alle Religionen in Indonesien schützt. Dies kann Indonesien als ein großes, siegreiches, feieres, wohlhabendes und herausragendes Land führen. Er erklärte, dass auf dieser Grundlage, wenn Pancasila im täglichen Leben aufrechterhalten und praktiziert wird, Indonesien als gerechtes und wohlhabendes Land erfolgreich sein wird. Er fügte hinzu, dass Indonesien auch gegen verschiedene Bedrohungen wie Intoleranz, Radikalismus und Terrorismus immun sei. Suhardi Somomulyono wies auch darauf hin, dass dies bewiesen werden kann, dass Indonesien mit Pancasila seit der Unabhängigkeit im Jahr 1945 immer noch stark ist als der Einheitsstaat der Republik Indonesien, NKRI. Unterdessen sagte der Forscher am Institut für Wirtschafts- und Sozialforschung, Bildung und Information, LP3ES, Adnan, wie er auf koinip-tribun-news.com berichtete, dass Pancasila sowohl auf staatlicher als auch auf kommunaler Ebene die Hauptideologie gewesen sei. Er erklärte, dass Pancasila auch eine Wertebildung im indonesischen Volk ist, die auf Treue, Gerechtigkeit, Tradition der Überlegung und der Vereinbarung zum Aufbau der nationalen Einheit beruht. Daher nahm er an, dass die Öffentlichkeit die Werte von Pancasila in der Nation und im Staat für die Integrität der Einheitlichen Republik Indonesiens NKRI umsetzen muss. Außerdem fügte Adnan hinzu, dass das indonesische Volk die Werte von Pancasila stärken müsse, da Pancasila ein sehr bemerkenswertes Vermächtnis der Geschichte ist, das zu einer großen narrativen Idee geworden ist, die anerkannt werden muss. Das war unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zum Programm Wunderbares Indonesien. Heute stellen wir Ihnen die Musik von Veko Genda aus Ostnusa Tenggara vor. Sie können unser Programm auch auf der Kurzwelle 3325 kHz auch über Livestream in www.voinews.id hören. So bleiben Sie bei der Stimme Indonesien in RRI World Service Voice of Indonesia. Liebe Zuhörer, am 13. September 2018 hat die Bezirksregierung von ND in der Provinz Ostnusa Tenggara die 100. Bibliothek genannt Taman Bacaan Pelangi auf Deutsch übersetzt Lesegarten des Regenbogens in Ostindonesien eingeweiht. Die Einweihung wurde in der Bibliothek von Taman Bacaan Pelangi in der katholischen Grundschule von Nangapanda Ersten im Dorf Ndo Rurerea im Distrikt Nangapanda ND durchgeführt. Die Gründer der Bibliothek von Taman Bacaan Pelangi und die kinderfreundliche Bibliothek sowie leitende Beamten im Bezirkssekretariat zu begrüßen, wurde die typische Musik aus ND, Veko Genda, vorgespielt. Eigentlich wird diese Musik sehr selten der Öffentlichkeit vorgeführt, aber diesmal haben die Bewohner von Nangapanda die Musik gespielt, die Gäste zu begrüßen. Die Gäste haben konkrete Aktionen zur Bildung der Menschen im Bezirk ND durch die Bibliothek von Taman Bacaan Pelangi durchgeführt. Liebe Zuhörer, Veko Genda ist eine traditionelle Musik, die aus zwei Arten von Musikinstrumenten, nämlich Veko und Genda. Veko bedeutet Flöte und Genda bedeutet Trommel. Die Kombination dieser Musikinstrumente erzeugt eine instrumentale Melodie, die sehr schön hörbar ist. Die Musikinstrumente von Veko Genda werden aus natürlichen Stoffen hergestellt. Zum Beispiel besteht Veko aus dem dünnen Bambus der Wuluh-Art Buluh. Eine Seite des Veko ist perforiert. Diese Flöte erzeugt eine rauche und schrille Stimme, ein pfeifendes Geräusch. Die Schallquelle befindet sich in einem Teil nicht weit von der Oberseite des Kopfes. Dort gibt es ein Loch, das etwa so groß wie eine Fingerspitze ist. Der Ton wird erzeugt, wenn man in einer Querposition in das Loch der Flöte bläst. Die Bewohner von ND kennen mehrere Arten von Veko. Es gibt unter anderem die Veko Jedu oder Nangi. Dieses Musikinstrument wird zu Mitterna mit traurigen Tönen vorgespielt. Die Flöte wird geblasen. Es gibt auch die Veko Bu. Das Musikinstrument wird mit improvisierten Tönen wie bei der Hirtenflöte vorgespielt. Die Fekoredo hingegen ist eine Art Flöte, die im Duett oder Trio sowie im Marschrhythmus bei der Hochzeit geblasen wird. Es gibt auch die Fekoria, die in Gruppen geblasen wird. Und Peko Pupu ist eine einzigartige Art von Flöte wie eine Pumpe. Man bläst die Flöte mit dem Verschieben des Bambus und Bastone zu produzieren. Liebe Zuhörer, in der Sprache von ND ist die Trommel unter dem Namen Genda oder Albana bekannt. Die Genda oder Albana wird aus einem Kokosnussstamm und Kuh- oder Ziegenleder hergestellt. Die Form ist rund wie ein Topf auf der Oberfläche. Die Gesellschaft von ND selbst kennt drei Arten von Genda. Es gibt die Genda Redu, deren Form klein ist. Man verwendet normalerweise zwei Gendas oder Trommeln jum improvisieren. Die Gender Wasser ist nicht so groß, den Rhythmus zu ordnen, aber die große Gender Jedu erzeugt einen Bass. Liebe Zuhörer, mit der Fekogenda wird normalerweise in Gruppen von 15 bis 20 Personen vorgespielt. Dieses typische Musikinstrument aus Ende wird normalerweise bei Veranstaltungen mit fröhlichem Inhalt wie Hochzeiten, Begrüßung der Gäste oder fröhlichen Events gespielt. Dieses Instrument wird oft auch benutzt, traditionelle Tänze wie den Wanda Pau und Toja Pala zu begleiten. Im Laufe der Zeit hat aber die Feko-Musik an Popularität gegenüber der modernen Musik verloren. Jetzt spielen nur noch wenige Leute diese Musik. Liebe Zuhörer, das war Wunderbares Indonesien von der Stimme Indonesien über die Fekogenda-Musik. Wir werden uns morgen wieder mit anderen interessanten Themen treffen. Bis bald und auf Wiederhören.
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen der Stimme Indonesiens und der Agentur für Sprachbildung und Sprachentwicklung des Indonesischen Kultur- und Bildungsministeriums. Der Titel des heutigen Indonesischen Unterrichts ist Kamu sedang membaca berita tentang apa? Oder auf Deutsch, welche Nachrichten liest du? Außer auf der Kurzwelle 9525 oder 3325 kHz können Sie unsere Sendungen auch durch Audio-Streaming in unserer Website-Adresse www.voinews.id/German hören. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun zeigen wir Ihnen ein Gespräch in Indonesisch als Beispiel für den heutigen Indonesisch-Unterricht mit dem Titel Kamu sedang membaca berita tentang apa? Oder auf Deutsch, welche Nachrichten liest du? Enda liest eine Zeitung im Wohnzimmer. Toni kommt und möchte wissen, welche Nachrichten Enda liest.
Kamu sedang membaca berita tentang apa?
Tentang gempa dan tsunami.
Gempa dan tsunami? Ya ampun!
Nachdem Sie das Gespräch in Indonesisch zwischen Toni und Enda zugehört haben, stellen wir Ihnen jetzt einige indonesische Vokabeln vor, die mit dem Titel des heutigen indonesischen Unterrichts zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Berita, Berita oder auf Deutsch Nachrichten, Nachrichten. Membaca, membaca oder auf Deutsch lesen, lesen. Menonton, menonton oder auf Deutsch schauen. Mendengarkan, mendengarkan oder auf Deutsch zu hören. Tentang, tentang oder auf Deutsch über. Gempa dan tsunami, gempa dan tsunami oder auf Deutsch das Erdbeben und die Tsunami. Kamu sedang apa? Oder auf Deutsch, was machst du? Kamu sedang membaca berita tentang apa? Kamu sedang membaca berita tentang apa? Oder auf Deutsch, welche Nachrichten liest du? Welche Nachrichten liest du? Tentang gempa dan tsunami. Tentang gempa dan tsunami. Oder auf Deutsch, über das Erdbeben und die Tsunami. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir die Aktivitäten von jemandem wissen möchten, sagen wir dann in Indonesisch, kamu sedang apa? Oder auf Deutsch, was machst du? Aber wenn Sie die detaillierten Aktivitäten von jemandem wissen möchten, können Sie dann sagen wie folgt. Kamu sedang membaca berita tentang apa? Kamu sedang membaca berita tentang apa? Welche Nachrichten liest du? Welche Nachrichten liest du? Kamu sedang menonton berita tentang apa? Kamu sedang menonton berita tentang apa? Welches Programm schaust du im Fernsehen? Welches Programm schaust du im Fernsehen? Kamu sedang mendengarkan berita tentang apa? Welche Nachrichten hörst du zu? Welche Nachrichten hörst du zu? Diese Fragen zu beantworten, können Sie dann sagen, saya sedang membaca berita tentang tsunami. Saya sedang membaca berita tentang tsunami. Oder auf Deutsch. Ich lese einen Bericht über den Tsunami. Ich lese einen Bericht über Tsunami. Saya sedang menonton berita tentang tsunami. Saya sedang menonton berita tentang tsunami. Oder auf Deutsch, ich schaue den Bericht über den Tsunami im Fernsehen. Ich schaue den Bericht über den Tsunami im Fernsehen. Saya sedang mendengarkan berita tentang tsunami. Saya sedang mendengarkan berita tentang tsunami. Oder auf Deutsch, Ich höre die Nachrichten über den Tsunami im Radio zu. Ich höre die Nachrichten über den Tsunami im Radio zu. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unser heutiges Programm Lass uns Indonesisch sprechen beenden, hören wir noch einmal das Gespräch in Indonesisch zwischen Tony und Endah. Cuk.
Kamu sedang membaca berita tentang apa?
Tentang gempa dan tsunami.
Gempa dan tsunami? Ya ampun!
Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt machen Sie eine Selbstübung mit den Wörtern, die bei dem Lass uns Indonesisch Programm zugehört und gelernt haben. Die Sie bei dem Lass uns Indonesisch sprechen zugehört und gelernt haben. Bei der diesmaligen Selbstübung erzählen Sie über die Reiseziele in Ihrer Stadt und beschreiben Sie Ihr Gefühl über diese Reiseziele. Hier ist das Beispiel. Di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der heutige Indonesischunterricht. Hoffentlich bringt der heutige Unterricht etwas Nutzes für Sie, um Indonesisch tiefer zu kennen. Senden Sie bitte Ihre aufgenommene Stimme in Indonesisch an unsere E-Mail-Adresse voi@voinews.id. Im November 2018 werden wir den Gewinner dieser Selbstübung bekannt machen. Der Gewinner wird einen Preispaket in Form von Büchern bekommen. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen Themen. Auf Wiederhören!
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Indonesians. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Malaysian Lieder. So bleiben Sie bei uns der Indonesians RRI WhatsApp with Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurswelle 3325 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Kuala Deli, das von Edi Silitonga gesungen wird. Dieses Lied erzählt über jemanden, der sich an sein Heimatland erinnert. Gute Unterhaltung.
Thank you. sucilah kain.
Genauso wie das Lied Kuala Deli ist dieses Lied auch im langsamen Tempo. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun Makan Sirih. Viel Spaß beim Zuhören. Thank you.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle
3325 kHz hören.
Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 44, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voiceindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.